vom Glück selbstlos zu leben. Als ich das erstmal gehört habe, konnte ich mir wirklich viel darunter vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging. Christian hat noch gesagt, es geht ein bisschen um Demut. Lasst euch überraschen. Ich hoffe, ihr dürft für euch was mitnehmen. Ich möchte einsteigen mit einem Element, das ich in meiner Studienzeit gelernt habe. Und zwar hat man eine Marktforschung gemacht bei einem Parfüm. Und es sollte untersucht werden, bei welchem Preis lässt sich dieser Duft am besten verkaufen. Und dann hat man getestet, zwei identische Düfte mit ähnlichem Werbungsaufwand, unterschiedliche Preise. Und der günstigere Duft hat sich deutlich schlechter verkauft als der teure. Und was lernen wir daraus aus dieser Preisforschung? Einerseits egal, wie günstig ich produzieren kann, es scheint dem Kunden zu wenig wert zu sein. Der Kunde ist mehr wert als, sag mal, Duft von 15 Euro. Ähnlich kann man das Spiel wahrscheinlich auch mit einem Shampoo oder etlichen weiteren Produkten machen. Und das ist ein Thema, um das es heute gehen soll, um den Selbstwert. Was bin ich mir selber wert? Selbstbewusst. Und welche Meinung haben andere von mir und welche habe ich von mir? Vielleicht reichen wir es mit dieser Predigt, wenn ihr zuhört und an den wichtigen Punkten dabei seid, dass ihr vielleicht einen Weg findet, mit Kritik besser umzugehen. Oder auch, wie wir uns von der Meinung anderer lösen können. Aber dazu müssen wir an unserem Herzen arbeiten oder auch daran arbeiten lassen. Es geht nämlich beim christlichen Glauben um Herzen, die durch die Gnade Gottes von Grund auf verwandelt wurden. Und darum, wie sich so ein verändertes Herz im wirklichen Leben dann auswirkt. Und um das zu sehen, was ein verändertes Herz ausmacht, schauen wir uns den Abschnitt an aus dem ersten Brief von Paulus an die Korinther. 1. Korinther, Kapitel 3. Weiter hinten, wir fangen mit dem Vers 21 an und gehen dann auch ins 4. Kapitel bis zum Vers 7. Merkt ihr, wie unsinnig es ist, sich auf das Können von Menschen etwas einzubilden? Euch gehört doch ohnehin alles. Paulus, Apollos und Petrus, ja, die ganze Welt, das Leben wie der Tod, die Gegenwart wie die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Seht in uns Diener Christi und Boten, die Gottes Geheimnisse verkünden. Von solchen Boten verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Wie es bei mir damit steht, mir ist es nicht so wichtig, wie ihr oder irgendein menschliches Gericht in diesem Punkt über mich urteilen. Ich maße mir auch über mich selbst kein Urteil an. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Entscheidend ist allein Gottes Urteil. Deshalb urteilt niemals voreilig. Wenn Christus kommt, wird er alles ans Licht bringen, auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Dann wird Gott jeden so loben, wie er es verdient hat. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe jetzt nur von Apollos und mir gesprochen. An unserem Beispiel sollt ihr lernen, was der Satz bedeutet, geht nicht über das hinaus, was in der Heiligen Schrift steht. Seid nicht überheblich und spielt darum nicht einen von uns gegen den anderen aus. Woher nimmst du dir das Recht dazu? Bist du etwas Besonderes? Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigener Verdienst? In der Gemeinde von Korinth gab es jede Menge Spaltungen. Ursprünglich hatte Paulus diese Gemeinde gegründet, aber die Hinweise auf Apollos und Kephas zeigen, dass auch andere Evangelisten später nach Korinth kamen. Die Folge war, dass verschiedene Leute Verbindungen zu verschiedenen Aposteln oder auch reisenden Evangelisten hatten. Einer war durch Paulus zum Glauben gekommen, ein anderer wurde durch Apollos mit einer leitenden Aufgabe vertraut gemacht. Zufrieden waren sie damit aber nicht. Stattdessen wurde diese, diese Beziehungen wurden zu einem Ausgangspunkt für einen Machtkampf. Es hatten sich Lager oder auch Parteien gebildet und Spaltungen zerrissen die Gemeinde. In den ersten Versen von dem Abschnitt zeigt Paulus die Wurzel für die Streitigkeiten auf: Stolz und Einbildung. Vers 21: Merkt ihr, wie unsinnig es ist, sich etwas einzubilden? Vers 7 im vierten Kapitel: Wie kannst du damit prahlen? Seid nicht überheblich und spielt nicht einen von uns gegen den anderen aus. Und das ist eine Mahnung, die Paulus hier gibt. Kein Stolz, keine Einbildung, keine Prahlerei, sagt Paulus. Also sind wir hier eigentlich schon dem Charakter der Demut auf der Spur. Und das bedeutet, wir haben es auch mit dem höchst interessanten Thema des Selbstwertgefühls zu tun. Wie Paulus an das Thema Selbstachtung herangeht, ist für mich faszinierend und ja, völlig anders als die Sichtweisen von traditionellen Kulturen. In den traditionellen Kulturen ist die Wurzel allen Übels die Hybris. Also das ist der griechische Ausdruck für Stolz oder eine zu hohe Meinung von sich selbst. Das ist der Grund, warum Menschen sich falsch verhalten. In den westlichen Kulturen haben wir im Prinzip das Gegenteil der traditionellen Kultur. Es fehlt an Selbstachtung. Die Menschen, denen denken zu gering von sich. Und eben dieses mangelnde Selbstwertgefühl gilt als Grund für das Fehlverhalten. Aber der Ansatz von Paulus ist total anders. Er zeigt uns verschiedene Dinge. Ich glaube, 4 sind es in Summe. Also, nee, 3. 3 Punkte sind es, ja. Zum einen, dass die natürliche Beschaffenheit von dem menschlichen Ego, ein verändertes Selbstbewusstsein, also das Paulus entdeckt hatte und auch das Evangelium mit sich bringt, und wie man eben diese veränderte Sicht von sich selbst erwirbt. Die natürliche Beschaffenheit vom menschlichen Ego. Im Vers 6 bittet Paulus die Korinther dringend, nicht überheblich zu sein und nicht Menschen gegeneinander auszuspielen. Das ist jetzt nichts Neues, denken wir vielleicht. Vertraute Worte von Paulus. Und natürlich ist Überheblichkeit fehl am Platz, auch bei uns in pietistisch geprägten Kreisen. Im Ursprungstext schreibt Paulus hier aber nicht die Hybris, also das normale Wort für Stolz oder Überheblichkeit, sondern er verwendet ein anderes Wort. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, aber er verwendet eigentlich das Wort Physio. Paulus verwendet das nur 7 Mal, also hier einmal und 5 weitere Mal in diesem Brief und einmal noch im Brief an die Kolosser. Und kein anderer Schriftsteller in der Bibel verwendet überhaupt dieses Wort. Und indem Paulus diesen Begriff verwendet, möchte er den Korinthern etwas über das menschliche Ego aufzeigen. Physio meint wörtlich stark aufgeblasen sein oder angeschwollen oder über das angemessene Maß hinaus vergrößert. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann denke ich da ein bisschen an Erkrankungen, an die Medizin und denke dann jetzt eine kleine Schwellung. Ja? Wenn man sich der Kopf anstößt, gibt es eine Beule, okay. Aber das ist ja deutlich mehr gemeint. Also gehen wir intensiver rein. Auf Luft aufgeblasene Organe. Etwas ist übermäßig vergrößert. Und so, sagt Paulus, ist das menschliche Ego. Es ist leer, voller Schmerz, rastlos und zerbrechlich. Es ist leer. Ich habe einen Luftballon mitgebracht. Ich puste ihn kurz auf. Im Kern von diesem menschlichen Ego herrscht Leere. Das Ego, das aufgeblasen und aufgebläht ist, hat nichts in seinem Zentrum. Es ist leer. Stolz im geistlichen Sinn ist die Illusion, anzunehmen, uns selbst unseren eigenen Wertinhalt zu finden, der unserem Leben einen Sinn gibt und wir bräuchten keinen Gott. Aber das natürliche menschliche Ego baut auf irgendetwas auf, nur nicht auf Gott. Diverse Identitätstheorien in der Pädagogik, zum Beispiel nach Habermas oder auch nach Petzold, das ist in der Psychologie, beziehen die sich auf das Füllen dieser Leere. Es geht um materielle Sicherheit, finanzielle Stabilität, Arbeit und Leistung, Erfolg im Beruf oder in der Schule, um die Hobbys, soziale Beziehungen, das Gefühl, gebraucht zu werden, die Leiblichkeit. Es sucht nach etwas, das ihm das Gefühl gibt, etwas wert zu sein, etwas Besonderes zu sein und irgendeinen sinnvollen Zweck zu haben. Und es baut sich darum drumherum auf, dieses Ego. Und wenn man versucht, irgendwas an diesem Platz zu setzen, der eigentlich Gott zukommen sollte, dann wird es diesen Platz nicht ausfüllen. Es ist zu klein und es klappert irgendwie darin herum. Ich habe es jetzt nicht geschafft, hier irgendwelche Bauklötze reinzusetzen in den Luftballon, aber ich kann es euch vorstellen, wie es klappert. Und das ist voller Schmerz. Ein aufgeblasenes und angeschwollenes Herz verursacht Schmerzen. Wir nehmen unseren Körper meist auch erst dann wahr, wenn irgendwas damit nicht stimmt. Denn unser Körper verlangt erst dann nach Aufmerksamkeit, wenn er nicht in Ordnung ist. Das Ego schmerzt uns oft, weil etwas damit unglaublich falsch gelaufen ist. Es verlangt ständig nach Aufmerksamkeit, jeden Tag aufs Neue. Manchmal sagen wir auch, jemand hat meine Gefühle verletzt. Aber Gefühle können nicht verletzt werden. Was verletzt ist und schmerzt, das ist unser Ego, unser Sinn für uns selbst, unsere Identität. Mit unseren Gefühlen an sich ist eigentlich alles in Ordnung. Mein Ego würde nicht schmerzen, wenn damit alles in Ordnung wäre. Wenn unser Selbstwert in Ordnung wäre. Wenn meine Identität in Ordnung wäre. Das Ego ist nie zufrieden. Es braucht ständig Aufmerksamkeit. Es ist unglaublich rastlos und ständig auf der Jagd nach Aufmerksamkeit. Es ist beschäftigt, diese Leere zu füllen, besonders mit zwei Dingen: Vergleichen und sich aufspielen. Beides erwähnt Paulus in Vers 6. Seid nicht überheblich. Spielt nicht den einen gegen den anderen aus. Darum geht es im Kern beim normalen menschlichen Ego. Es versucht, unablässig die eigene Leere zu füllen und sein Unbehagen dadurch zu bekämpfen, dass es sich mit anderen vergleicht. Ständig. Immer. Eine Kommilitonin hat mir mal von einem kleinen, ich würde jetzt sagen, fast schon Wettbewerb berichtet, zwischen ihrem Vater und dem Nachbar. Beide sehr vermögend, würde ich behaupten. Der eine kauft sich ein neues, dickes Auto, irgendwie ein BMW X5. Dann braucht er natürlich den AMG von Mercedes passend dazu. Dann hat der eine Nachbar auf einmal sich einen Pool in den Garten gesetzt. Was braucht er? Er braucht einen Pool. Natürlich hat er nicht den Platz, also ist es ein Pool mit Gegenstromanlage. Und so befinden die zwei sich immer wie auf einer Schaukel. Wir prahlen, wir spielen uns auf. Wir versuchen, uns selbst zu empfehlen, weil wir uns verzweifelt danach sehnen, unser Gefühl von Unzulänglichkeit und Leere auszufüllen. Das Ego ist so beschäftigt, rastlos, immerzu beschäftigt. Und es ist zerbrechlich. Alles, was aufgeblasen ist, steht in der Gefahr zu platzen. Schläft er oder schläft er nicht? Okay, dann können wir kurz platzen lassen in den Luftballon. Schön laut. Wenn wir nur heiße Luft und keine solide Substanz in uns haben, dann ist es ziemlich egal, ob wir übermäßig aufgeblasen sind oder ob wir uns gerade so fühlen, als hätte jemand die Luft abgelassen. Ein Überlegenheitskomplex und ein Minderwertigkeitskomplex laufen auf das Gleiche hinaus. Madonna, eine sehr bekannte Sängerin, unfassbar erfolgreich, sagte vor ein paar Jahren, ich meine 2001 war es, in einem Interview mit der Vogue: Ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss mir nach wie vor beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war noch nie zu Ende und wird es vermutlich auch nie sein. Und das beschreibt den Normalzustand von Menschen. Und darüber spricht und schreibt Paulus zu den Korinthern. All diese Leute, die sich um ihn streiten, um eine besondere Beziehung um ihn zu beanspruchen, weisen ein gewaltiges Quantum Stolz auf. Stolz ist die Freude daran, mehr zu sein als der Mensch neben mir. Sie sind unfähig, sich einfach darüber zu freuen, dass sie Paulus kennen. Sie müssen die Beziehung zu ihm missbrauchen, um anderen in der Gemeinde eine Nasenlänge voraus zu sein. Paulus möchte ihnen nahebringen, welchen Unterschied das Evangelium macht und wie es Dinge für ihn verändert hat. Schauen wir uns die Verse 3 und 4 hierzu an. Hier zeigt er, wie das Evangelium sein eigenes Selbstwertgefühl und die Art, wie er sich selbst sieht und seine Identität verändert hat. Sein Ego funktioniert jetzt nämlich völlig anders. Wir kommen zum zweiten Punkt, zum veränderten Selbstbewusstsein. Also schauen wir, was Paulus sagt. Die ersten zwei Verse im vierten Kapitel erinnern daran, dass er ein Diener Gottes ist und eine Aufgabe zu erfüllen hat. Aber dann lässt er sie wissen, dass es im Blick auf diese Rolle ziemlich egal ist, ob die Gemeinde oder irgendein menschliches Gericht über ihn urteilt. Das Wort, das hier mit Urteilen übersetzt ist, kann man auch als Urteilsspruch sehen oder übersetzen. Paulus erwartet dieses Urteil, dass er jemand ist, nicht von den Korinthern und auch von keinem anderen menschlichen Gericht. Paulus sagt zu den Korinthern, dass es ihm egal ist, was sie von ihm halten. Es ist ihm egal, was irgendjemand von ihm hält. Seine Identität verdankt sich in keiner Hinsicht dem, was die Leute sagen. Er ist gelöst und agiert unabhängig der Meinung anderer. Das heißt auch, dass ein Urteilsspruch von anderen ihn nicht treffen kann. Aber wie erreichen wir diesen Punkt, an dem wir nicht mehr davon kontrolliert werden oder abhängig sind, was andere von uns denken? Psychologen raten, entscheiden Sie sich, wer Sie sein wollen, und dann seien Sie es. Ja, denn das Einzige, was zählt, sei, was man eben letztlich von sich selbst hält. Wenn jemand ein Problem mit einem mangelnden Selbstwertgefühl hat, dann gibt es anscheinend nur einen Weg, wie man das angehen kann. Und zwar, ein geringes Selbstwertgefühl muss man mit einem hohen Selbstwertgefühl kurieren. Also, wir empfehlen, weg von anderen zu schauen, mit Vergleichen aufzuhören und seinen eigenen Maßstäben zu leben. Und dann nur nach seinem eigenen Urteil über sein Leben zu fragen. Also in gewisser Weise selbstbestimmt. Paulus geht die Sache anders an. Er löst sich aus diesem Urteilsspruch der Korinther oder einem menschlichen Gericht. Nicht, um sich von anderen abzuheben, um besser zu sein, stolz zu sein, sondern er will noch nicht mal selbst über sich urteilen. Als wollte er sagen, es ist mir egal, was ihr denkt, und es ist mir sogar gleichgültig, was ich denke. Ich habe keine hohe Meinung von eurer Meinung über mich, aber ich habe auch keine hohe Meinung von meiner Meinung über mich. Und dabei spielt es keine Rolle, dass er ein vollkommen reines Gewissen hat. Vers 4. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Also er mag wohl ein reines Gewissen haben, aber er weiß, selbst wenn das so ist, bedeutet es nicht zwingend, dass er unschuldig ist. Hitler mag auch ein reines Gewissen gehabt haben. Aber auch das heißt nicht, dass er unschuldig war. Paulus selbst reiste viel umher. Er war belesen, er hatte Charisma, großen Einfluss, er hatte unglaublich viel Selbstvertrauen. Vielleicht war er einer der einflussreichsten Menschen in seiner Zeit. Er packte die Dinge an und scheinbar nichts konnte ihn entmutigen. Und dennoch sagt er im ersten Timotheusbrief 1, Vers 15, Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste unter ihnen. Nicht ich war der Schlimmste, sondern ich bin der Schlimmste. Aber wie soll ich das jetzt zusammenbringen? Das passt nicht in unser Konzept, in unsere Stereotypen, in diese Schubladen. Wir sind Leute nicht gewohnt, die so abgrundtief ehrlich sind und sich aller möglichen moralischen Mängel bewusst sind, aber gleichzeitig so stark auftreten und Selbstvertrauen ausstrahlen. Wir können das nicht beurteilen, da wir uns selbst beurteilen. Paulus tut es nicht. Wenn er sagt, dass er weder die Korinther noch sich selbst über sich urteilen lässt, sagt er damit, dass er seine Sünden kennt, sie aber nicht mit sich, mit seiner Identität verknüpft. Paulus weigert sich, seine Sünden mit seiner Identität zu verknüpfen. Er ist auch keiner, der sich selber gratuliert, wenn ihm etwas gelingt. Er erkennt an sich alle möglichen Sünden und alle möglichen Leistungen, aber er weigert sich, seine Identität daran zu binden. Und das hindert ihn nicht, sich als den schlimmsten Sünder zu bezeichnen und dennoch alles zu tun, um seinem Auftrag zu folgen. Wenn ich mich für einen Sünder halte, für einen Menschen voller Stolz, voller Lust und Zorn und Gier und all der anderen Dinge, von denen Paulus sagt, er trage sie in sich, dann habe ich kein Selbstvertrauen. Nein, denn wir beurteilen uns selbst. Wir setzen uns unsere eigenen Maßstäbe und dann verdammen wir uns. Auf diese Weise ist das Ego nie zufrieden. Nie. Das Ego von Paulus ist nicht aufgeblasen. Es ist ausgefüllt. Paulus spricht von Demut. Er sagt, sein Ego zieht nicht mehr Aufmerksamkeit auf sich als irgendein anderer Teil seines Körpers. Demut beschreibt hier nicht einen schmierigen, kriechenden Typen, der ständig erzählt, dass er natürlich völlig unbedeutend ist. Demut bedeutet im Sinne des Evangeliums, es nicht nötig zu haben, über mich nachzudenken. Es nicht mehr nötig haben, alles auf sich selbst zu beziehen. Ich höre auf, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und es ist die Freiheit der Selbstvergessenheit, der Selbstlosigkeit. Diese Freiheit bedeutet auch tiefen Frieden, welchen letztlich nur die Selbstlosigkeit mit sich bringt. Demut bedeutet nicht aufgeblasen, sondern ausgefüllt zu sein. Und das ist grundlegend anders und einzigartig. Denn es geht dabei nicht darum, um ein starkes Selbstwertgefühl, ebenso wenig um ein schwaches Selbstwertgefühl. Es geht nämlich überhaupt nicht um den Selbstwert. Was ihr denkt, ist mir egal und was ich denke, ist mir auch egal. Der wirklich demütige Mensch ist ein selbstloser Mensch. Sein Ego gleicht seinen Zehen, die, wenn sie einfach nur funktionieren, keine ständige Aufmerksamkeit brauchen beim Laufen. Wenn wir weiterdenken, das verändert dann unseren Umgang mit Kritik oder auch mit Verlust. Ich muss nicht alles in einem Wettkampf sehen. Ich freue mich für den, der den ersten Platz gemacht hat bei einem Turnier, auch wenn ich es nicht bin. Ich kann anfangen, mich über Dinge zu freuen, die vielleicht auch nichts mit mir zu tun haben. Bei meiner Arbeit geht es nicht um mich. Bei meinem Sport geht es nicht um mich. Bei meinem Lobpreis geht es nicht um mich. In meiner Liebe geht es nicht um mich. Wenn ich mit jemandem ausgehe, geht es nicht um mich. Ich kann mich tatsächlich einfach an den Dingen um ihre Selbstwillen freuen. Also versteht mich nicht falsch, ich habe diesen Zustand der Demut, den Paulus hier beschreibt, habe ich selber persönlich nicht erreicht bisher. Diese Selbstlosigkeit, nee. Aber wäre es nicht schön, sorglos und neidlos sich einfach zu freuen? Für andere und mit anderen. Das ist Neuland. Naja, das ist Demut im Sinne des Evangeliums. Das Glück der Selbstlosigkeit. Nicht wie in traditionellen Gesellschaften höher von mir denken oder wie in modernen Gesellschaften geringer, einfach weniger an mich denken. Ich komme zum letzten Punkt. Wie bekomme ich dann diese Sicht? Wie erhalte ich diese veränderte Sicht von mir selbst? Wie kam Paulus zu dieser beglückenden Selbstlosigkeit? Er sagt es uns in einem zentralen Satz. Zuerst sagt er, was ihr denkt, ist mir egal und was ich denke, ist mir auch egal. Mit anderen Worten, ein Urteil über sich selbst erwartet er nicht von anderen und er erwartet es nicht von sich selbst. Dann sagt er, ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen, nicht gerechtfertigt in der griechischen Übersetzung. Wonach Paulus sucht, wonach wir alle suchen, ist ein letztgültiges Urteil, das besagt, dass wir wichtig und wertvoll sind. Nach diesem letztgültigen Urteil halten wir ständig Ausschau. Jeden Tag, in jeder Situation, in jedem, dem wir begegnen. Jeden Tag erscheinen wir im Gerichtssaal. Aber habt ihr bemerkt, dass Paulus sagt, das ist ihm egal, was die Korinther oder auch ein menschliches Gericht über ihn denken? Dass er von einem menschlichen Gericht spricht, das ist seltsam. Schließlich ist die Gemeinde in Korinth kein Gericht. Ich denke, er spricht hier bildlich und sagt damit, dass auch dass das Problem mit unserem Selbstwertgefühl, egal ob es jetzt stark oder schwach ist, es liegt darin, dass wir jeden Tag neu vor Gericht stehen. Jeden Tag aufs Neue stellt unser Selbstwert sich unter Anklage. Denn so funktioniert es mit unserer Identität. Vor Gericht, ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei Gericht dabei wart oder das im Fernsehen mal gesehen habt, es gibt die Vertreter der Anklage, die Staatsanwaltschaft und in den meisten Fällen auch den Verteidiger beim Angeklagten dann oder Beschuldigten zuvor. Alles, was wir dann tun, liefert entweder der einen oder der anderen Seite Beweismaterial. An manchen Tagen haben wir den Eindruck, wir gewinnen den Prozess und an anderen sehen wir uns schon verlieren. Aber Paulus sagt, er hat das Geheimnis entdeckt. Für ihn ist der Prozess zu Ende. Er hat den Gerichtssaal verlassen. Es ist vorbei. Denn das letztgültige Urteil wurde gesprochen. Und wie das möglich ist, sagt Paulus ganz schlicht. Er weiß, dass andere ihn nicht rechtfertigen können, dass andere ihn nicht freisprechen können. Und er weiß, dass er sich selbst nicht rechtfertigen oder sich selbst gar freisprechen kann. Und was sagt er? Entscheidend ist allein Gottes Urteil. Nur seine Meinung zählt. Nur im Evangelium von Jesus Christus ergeht ein Urteil, bevor die Lebensleistung erbracht wird. Nochmal, nur im Evangelium von Jesus Christus ergeht zuerst ein Urteil und dann folgt die Lebensleistung. Der Atheist könnte sagen, mein Selbstbild beruht darauf, dass ich ein guter Mensch bin und ich hoffe, dass es ein Urteil geben wird, dass das irgendwann bestätigt, dass ich eben ein guter Mensch bin. Das heißt, erst die Leistung, dann das Urteil. Auch für Buddhisten ergeht das Urteil aufgrund seiner Leistung. Bei Muslimen genauso. Das bedeutet, sie stehen permanent vor Gericht. Sie stehen ständig unter Anklage. Paulus sagt, im christlichen Glauben führt das Urteil zur Lebensleistung und Lebensgestaltung, nicht umgekehrt. In dem Moment, in dem wir glauben, sagt Gott, das ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Matthäus 3. Oder in Römer 8, wer mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Also es gilt, in dem Moment, in dem wir glauben, nimmt Gott die untadelige Lebensleistung von Christus und schreibt sie uns zu, als hätten wir sie erbracht. Er adoptiert uns als seine Kinder. Und damit können wir auch sagen, dass Gott über uns sagt, was er damals über Jesus sagte. Mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Also, das Urteil steht fest. Und nun gestalte ich mein Leben auf der Basis dieses Urteils. Weil Gott mich liebt, weil ich Gott recht bin, muss ich nichts mehr tun, was meinen Lebenslauf aufbessert. Ich muss nichts mehr tun, um ein besseres Bild abzugeben. Ich kann Dinge einfach tun, weil sie mir Freude machen. Weil ich anderen helfen kann, anderen zu helfen. Nicht, damit ich mich großartig fühle. Nicht, um meine Leere zu füllen. Im christlichen Glauben kann das Urteil uns die Lebensleistung mitgeben. Das Urteil gibt uns den Wert des Lebens. Paulus sagt, er hat den Gerichtssaal verlassen. Er steht nicht mehr unter Anklage, weil Jesus Christus an seiner Stelle vor Gericht stand. Weil Jesus in den Gerichtssaal gegangen ist. Er stand unter Anklage. Letzte Woche war Ostern. Das ist noch ganz frisch bei uns im Kopf. Ja, es war ein ungerechter Prozess vor einem korrupten Gericht, aber Jesus hat sich nicht beklagt. Man schlug ihn und tötete ihn, stellvertretend für uns. Er übernahm die Verurteilung, die wir verdienen. Er stellte sich der Anklage, die uns galt, damit wir nie mehr unter Anklage stehen müssen. Und können wir uns dann eigentlich noch ärgern, wenn uns jemand übersieht? Kann es uns noch was ausmachen, wenn wir ignoriert werden? Kann es uns noch so wichtig sein, wie wir dann im Spiegel aussehen? Die christliche Identität funktioniert völlig anders als jede andere Form der Identität. Diese Selbstlosigkeit führt heraus aus dem Gerichtssaal. Der Prozess ist vorbei. Das Urteil ist gesprochen. Gnade steht über Gericht. Und wenn du jetzt heute vielleicht zum ersten Mal hier bist und mit dieser christlichen Identität und dem Glauben nichts anzufangen weißt, du etliche Fragen hast, warum musste Jesus sterben? Ist er wirklich aufgestanden? War er wirklich Gottes Sohn? Es gibt noch jede Menge Puzzleteile zusammenzusetzen. Bleib dran, bis das ein ganzes Bild ergibt, bis man es versteht. Frag nach bei denen, die Namensschild tragen, wie jetzt heute ich und ein paar andere haben es auch. Und an all diejenigen, die schon seit Jahren dem Evangelium Glauben schenken, die haben vermutlich auch noch ein Aber. Aber ich stehe immer noch täglich im Gerichtssaal. Die Anklage holt mich immer wieder ein. Ich lebe anders, als Paulus es hier beschreibt. Dann müssen wir uns fragen, was tue ich hier im Gerichtssaal? Ich sollte nicht hier sein. Die Verhandlung ist vertagt, beziehungsweise die Verhandlung ist vorbei. Was ihr denkt, ist mir egal. Und was ich denke, ist mir auch egal. Nicht egal ist, was Gott denkt. Wer mit Jesus Christus verbunden ist, wird nicht mehr verurteilt. Mein geliebtes Kind, das meine ganze Freude ist. Leben wir von diesem Urteil. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir leben dürfen, dass du uns das Leben geschenkt hast. Danke, dass du dich um uns sorgst, dass wir meist mehr als nur das Nötigste haben, weil du uns so reich beschenkst. Ich danke dir für all die Begabung, die du in uns gelegt hast. Herr, schenk uns im Sinne von deinem Evangelium, wie du es siehst, Demut. Und zeig uns die Freiheit, die zur Selbstlosigkeit führt, damit wir in dieser einfach auch wachsen können, Herr. Lass uns zusammen noch beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Ich möchte ganz abschließend noch eine Sache sagen. Ihr dürft gerne auf die Bühne kommen. Wer jetzt meint, mich wegen dieser Predigt auf den Sockel stellen zu müssen, das Großteil von dem, was hier steht, es kommt aus einem Buch von Timothy Keller, der eine großartige theologische Ausarbeitung dazu gemacht hat. Also bildet euch nicht ein, dass das alles nur von mir ist.